Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und zusammen mit Markus Blaschke geht es heute um Pilze und ihre charakteristischen Gerüche.
Ja, genau. Wir haben uns mal überlegt, was kann man denn noch alles so machen und was bei der Pilzbestimmung immer wieder für ein Highlight, auch wenn man zusammenarbeitet mit Kindern oder so, ist, das ist doch, wie diese Pilze teilweise riechen. Und da gibt es so viele Formen und Impressionen, die man da mitnehmen kann aus so einem Pilzsammelsurium. Da müssten wir eigentlich mal wieder was drüber machen, auch wenn man das jetzt alles nur hören kann und jetzt das natürlich mit dem Beschreiben oft nicht so ganz einfach ist, was Geruch anbelangt.
Ja, also es gibt tatsächlich eine ganz breite Palette. Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert und es gibt bei 123pilze.de, den Link werde ich auch teilen, da gibt es eine Liste, die natürlich nicht, also mit Sicherheit nicht vollständig ist, aber eine ziemlich umfangreiche Liste von Gerüchen mit den zugehörigen Pilzarten. Und das ist Irrsinn, was es für Gerüche im Pilzreich gibt. Und du hattest ja auch mal so eine kleine Liste zusammengeschrieben, gell, um mal so einen Überblick zu geben, was es eigentlich so gibt.
Genau, ich habe auch recherchiert und es gibt das Buch vom Herrn Winkler mit 2000 Pilzarten, die er vorstellt, und da gibt es auch eine Zusammenstellung über verschiedene Geruchsvarianten. Und ich habe ja vorhin schnell mal gezählt, so auf die Schnelle bin ich ja gleich mal auf 17 Geruchsimpressionen gekommen, die wir so ganz interessant fanden. Und du hast ja dann noch zwei ergänzt, die mir ja noch auf der Liste gefehlt hatten.
Ja, genau. Fangen wir doch mal an. Also, wenn man mal alphabetisch vorgeht, ne, kommt ja Anis gleich am Anfang. Und das finde ich immer ganz beeindruckend, wenn ich einen Pilz habe, der nach Anis riecht.
Genau, und mir sind dann auch gleich drei Arten eingefallen, wo dieser Geruch wirklich kräftig ist. Und das ist ein Trichterling, ein Anis-Trichterling. Da steckt das auch schon wieder im Namen des Pilzes selber drin. Und der Pilz, der ist interessanterweise mit grünen Farben, was ja sonst auch im Pilzreich relativ selten vorkommt. Und mit seinen herablaufenden Lamellen und der grünen Farbe ist er eigentlich fast unverwechselbar. Und wenn dann noch der Geruch dazu kommt, dann ist wirklich alles klar. Dann gibt es Anis auch bei zum Beispiel einer Anis-Tramete. Das ist so ein Pilz, den findet man vor allem an Weiden, also entlang von kleinen Gewässern oder so. Wenn die Zweige dort absterben von den Weiden, dann gibt es dort so einen weißen Holzpilz, eine Tramete, und die hat auch so ganz charakteristischen und kräftig langanhaltenden Geruch. Also den kann man sich auch mal mitnehmen nach Hause und der hält auch eine Woche. Und man kann immer mal wieder dran schnuppern. Und dann kommt Anis noch vor, vor allem bei so ein paar Champignonarten. Das war mir so eingefallen. Ich glaube, es gibt noch mehr.
Ja, es gibt mit Sicherheit noch mehr. Also das ist ja so, dass solche Gerüche durchaus nicht nur einmal erfunden worden sind, ne, sondern dass also diverse Pilzarten, die auch großteils nicht wirklich miteinander verwandt sind oder nur sehr weitläufig miteinander verwandt sind, offensichtlich da eine ähnliche Strategie entwickelt haben und ähnliche Gerüche verströmen. Also was für mich immer so olfaktorisch relativ ähnlich diesem Anisgeruch ist, das ist die Fencheltramete oder der Fenchelporling. Also das ist einer der ersten Pilze, die ich gelernt habe. Und das ist tatsächlich ein Pilz, wo ich grundsätzlich, wenn ich den sehe und denke, okay, das könnte er sein, sofort mit der Nase dran gehe, weil nur dann bin ich absolut sicher, dass ich den habe.
Genau, das ist auch so ein trametenartiger, also Holzbesiedler. Und der kommt vor allem ja an Nadelholz vor, so alte Stöcke, wenn die gefällt worden sind, Fichten. Und dann so also nach einigen Jahren, da bilden sich dann diese ja, gelb-rotbraunen Pilzfruchtkörper drauf und der charakteristische Geruch verrät die ganz eindeutig.
Definitiv. Ja, dann gibt es ja eine ganze Reihe Arten, die so in der Richtung Gurke, Knoblauch, Mehl riechen. Das sind ja für mich Gerüche, die irgendwo so ein bisschen ähnlich sind, oder?
Na, den Knoblauch würde ich da schon ganz rausnehmen. Das ist schon was ganz Besonderes.
Okay.
Genau, und was macht den Knoblauch aus? Das sind vor allem zwei Schwindlinge. Schwindlinge, meistens erkennen wir ja an ihrem schwarzen Stiel, der dann doch relativ stabil und ja, langlebig ist und die eben auch nach dem Eintrocknen wieder sich ausdehnen können, im Gegensatz zu vielen anderen Arten, die vergammeln. Sind mit dem langstieligen Knoblauchschwindling vor allem ganz charakteristisch. Da steht man wirklich im Bestand. Der lebt vor allem auf totem Laubholz. Und Ja, da kann der ganze Bestand riechen nach diesem Pilz, der ja auch sehr, sehr auffällig ist mit seinem extrem langen Stiel und die Saite, die da im Namen noch vorkommt. Saitenstieliger Knoblauchschwindling, da ist ja die Basssaite gemeint von den Bassspielern.
Ja, also es ist tatsächlich so, wenn man da in so einen Buchenwald reingeht und man riecht ihn lange, bevor man ihn sieht. Also das ist wirklich ein sehr, sehr intensiver Geruch.
Leider ist der ja nicht kulinarisch zu empfehlen, aber wer kulinarischen Knoblauchgeschmack haben möchte, der muss in die Fichtenwälder gehen und dort muss er dann rund um Stämme schauen. Also vor allem in Bergfichtenwäldern, finde ich, ist der durchaus häufig so ein kleiner Schwindling, der dann wirklich um die Stämme rum steht und dann dort die Nadeln zersetzt. Also so auf abgestorbene Nadeln, da wächst der gerne, dieser kleine Knoblauchschwindling. Und den kann man durchaus wohl als Gewürz verwenden.
Okay. Ja, wie schaut es dann mit Gurke und Mehl aus? Die sind aber schon irgendwie verwandt, diese Gerüche, oder?
Genau. Das sind witzigerweise zwei Gerüche, wo man es auf den ersten Blick ja gar nicht so glauben mag. Was hat die Gurke mit dem Mehl zu tun? Aber ich habe da viele Tests gemacht und das wirklich bestätigen müssen, dass diese Geruchsformen relativ ähnlich sind. Also die einen Leute sagen dann immer Gurke, wenn man riechen lässt, und die anderen sagen Mehl. Und dann ist mir das auch irgendwie so langsam aufgegangen. Und kenne ich vor allem so von kleinen Trichterlingen. Gibt es aber auch viele Arten, die da den Geruch haben.
Ja, also wo ich mich ja manchmal so ein bisschen schwer tue, oder inzwischen geht's, aber wo ich mich früher sehr schwer getan habe, das war der gelbe Knollenblätterpilz. Das ist so ein Pilz, wo bei dir immer aus der Pistole geschossen das Wort Kartoffelkeller kommt. Und bei mir ist es tatsächlich inzwischen so, wenn ich diesen Pilz sehe und dran rieche, also ich weiß nicht, wie ein Kartoffelkeller riecht, aber ich assoziiere das inzwischen sofort mit deinem Ausspruch Kartoffelkeller. Es ist ganz eigenartig.
Ja gut, nicht jeder kennt mehr so einen Kartoffelkeller, wie meine Großmutter den mal gehabt hat, also wo es wirklich genau so gerochen hat. So am nächsten kommt dem sonst noch die Kartoffelschalen. Also wer viel Kartoffeln schält und dann so seine Finger mal abriecht oder an den Kartoffelschalen selber riecht, der hat dann so eine Vorstellung, wie es auch im Kartoffelkeller oder an den Lamellen des gelben Knollenblätterpilzes riecht.
Ja, ich sage jetzt mal Doppelgänger oder der enge Verwandte, der grüne Knollenblätterpilz, den kann man eigentlich dann sehr gut über den Geruch unterscheiden, oder?
Der hat ja so einen ganz süßlichen Geruch. Also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen aufdringlicher, süßer Geruch. Also in manchen Büchern steht deswegen auch Kunsthonig, was auch immer das sein mag. Also scheinbar irgend noch ein Objekt, das es insbesondere wohl nach dem Weltkrieg gegeben hat, als die Menschen noch nicht genügend Honig wieder zur Verfügung hatten. Aber es ist wirklich so ein sehr, sehr intensiver, süßlicher Geruch, der da einem in die Nase steigt.
Ja, mach weiter.
Ja, bleiben wir noch in der Küche. Maggi gibt es auch noch. Oh, beziehungsweise, das ist ja so ein Handelsname. Man müsste eigentlich sagen, ein Geruch nach Liebstöckel. Also, das ist ja eine Pflanze, die man auch in manchen Gärten noch im Kräutergarten hat. Und da gibt es so ein paar Milchlinge, der Bruchreizger unter anderem, der diesen intensiven Geruch besitzt und eben wie so Liebstöckel dann duftet.
Okay, den kann man dann auch tatsächlich essen, oder?
Nee, leider nicht. Der Bruchreizger ist, glaube ich, sogar giftig, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, verstehe. Okay. Ja, also als ich diese Liste mal durchgegangen bin, da sind mir so ein paar ganz abgefahrene Sachen aufgefallen. Der Pappelgürtelfuß, der soll nach Weihnachtsgebäck riechen. Kennst du den? Also das finde ich ja total abgefahren.
Nee, da muss ich leider passen. Da habe ich noch nicht so die Nase dran gesteckt.
Okay. Aber es gibt einen Gürtelfuß, den hast du mir neulich gezeigt. Und da tue ich mich ja furchtbar schwer mit dem Geruch, muss ich sagen.
Ein Gürtelfuß, ich glaube,
Ja,
das war doch ein.
der nach Geranien riecht.
Doch, stimmt. Geranie, genau. Haben wir da. Nee, der ein kleines braunes Pilzchen mit so einem ganz spitzen Hut. Und was auch noch besonders ist, ist, dass der Stiel meistens so weißflockig ist, mit so, ja, wie so Ringe, die den Stiel herablaufen. Und den kann man wirklich auch gut erkennen an seinem relativ intensiven Geruch. Und für mich, weiß ich nicht, also wir hatten zu Hause immer Geranien vom Sommer dann im Keller stehen und da mussten die überwintern, dann musste man die zurückschneiden und deswegen habe ich diesen Geraniengeruch immer so noch ja, in der Nase stecken und genau danach riecht der nämlich auch.
Ja, okay. Ja, ich tue mich da schwer. Also es ist überhaupt so, dass manche Gerüche oder ich sag mal in vielen Pilzbüchern steht das durchaus auch drin, dass zwei Geruchsvarianten dann angeboten werden. Ne? Also für die einen riecht es so und für die anderen riecht es so. Durchaus Gerüche, die gar nicht mal so nah verwandt sind wie Gurke und Mehl. Aber Geruchsempfinden ist ja durchaus auch subjektiv. Was ich ganz spannend finde, in der Liste steht der Duftmilchling drin, der soll nach Kokos riechen. Finde ich super cool.
Ja, das ist auch wirklich der Fall. Also das ist ein ganz intensiver Geruch nach Kokos dann. Also ich konnte ihn schon 2-3 Mal riechen. Und das ist wirklich, also für Freunde des Kokos vom Geruch her, was Nettes. Andere mögen das ja nicht so. Aber das ist auf jeden Fall deutlicher, Starkriecher, sage ich mal.
Okay.
Und wenn man in dem Bereich ist, dann gibt es ja natürlich auch noch Marzipan und Bittermandel. Ich liebe das ja. Also ich könnte mich da immer reinsetzen. Leider sind die Pilze, die so intensiv, also die ich kenne und so intensiv danach riechen, ja leider keine wirklichen Speisepilze. Also da gibt es ja so einen Täubling und dann gibt es auch noch den Wurzelfeldling. Aber wie gesagt, leider nichts Kulinarisches. Nur zum Riechen einfach wunderschön.
Ja, also es ist, wir haben ja schon gesagt, es ist sehr subjektiv. Ich habe jetzt in dieser Liste noch was ganz Lustiges gefunden, nämlich der unverschämte Ritterling, der soll nach Bahnhofsklo riechen. Finde ich ganz interessant. Also ich konnte es gar nicht glauben und habe deswegen mal den Paris Buch der Pilze, den Bon, rausgezogen. Und da steht drin, Geruch nach altem Sauerkraut oder falschem Jasmin. Also so gehen die Angaben auseinander. Das ist wirklich ganz, ganz interessant. Ich war letzte Woche auf einem Pilzkurs und da hat jemand Trüffel mitgebracht, also diverse Trüffelarten von einem vorangegangenen Trüffelkurs. Und das war für mich ja also geruchsmäßig eine absolute Offenbarung. Ich habe also noch nie Trüffel in der Hand gehabt und die riechen ja wirklich wahnsinnig intensiv. Und also es gibt natürlich auch nicht so gut riechende Vertreter, aber da waren welche dabei, die haben also eine ganz abgefahrene Note nach Nuss gehabt, mit noch irgendwas Würzigem dabei. Also das fand ich ganz erstaunlich, dass diese Trüffel teilweise wirklich wahnsinnig gut riechen und auch mit so einer Kakaonote durchaus.
Und das ist natürlich auch ganz wichtig für diese unterirdischen Pilzarten, dass die eben so einen kräftigen Duft abgeben. Denn wenn die reif sind, dann sollen ja auch da die Sporen verbreitet werden. Und wenn die dann nur im Boden drinnen stecken bleiben, dann hilft denen das nichts. Also ordentlichen Geruch abgeben und dann kommen schon ein paar Tiere vorbei, angefangen von den Wildschweinen, vielleicht auch mal ein Hund, der da nachgraben möchte oder sicherlich auch noch viele andere Tiere, die auf diesen Geruch dann losgehen und die graben ja dann nach denen und sobald die dann frei sind am Boden, dann können die ihre Sporen abgeben. Also insofern ist das eine ganz, ganz wichtige, auch ökologische Sache für diese Pilze, dass die eben diesen Geruch besitzen.
Ja, also ich sag mal, diese Geruchsentwicklung, die hat definitiv eine Funktion in der Verbreitung. In der Regel sagt man ja auch, dass so ein Geruch intensiver wird, wenn die Pilze, wenn die Sporen reifen. Ne? Also ich sag mal, so ein junger Pilz, der ist ja oft geruchsmäßig nicht so intensiv.
Nee, das glaube ich auch, dass das ganz entscheidend ist. Also ganz krass ist das Ganze ja auch bei den extrem stinkenden Arten, der Stinkmorchel und dem Tintenfischpilz, die entwickeln sich ja zunächst mal in so geschlossenen Kugeln, die so ein bisschen eiförmig auch oft ausschauen und deswegen auch als Hexeneier ja bezeichnet werden. Und wenn man die aufschneidet, dann nimmt man noch gar keinen Geruch wahr. Und erst wenn diese Stinkmorchel sich ausdehnt und ihr Stiel sich streckt und der dann diese Eierschale sozusagen durchbricht und da mit den reifen Sporen rauskommt, dann erst tritt dieser ja wirklich intensive Geruch auf und man kann ja so eine Stinkmorchel, sage ich mal, auf 20 Metern dann selbst mit unserem menschlichen Gestank wahrnehmen. Wie weit die Insekten, die da gelockt werden, drauf reagieren, das war sie sich ja gar nicht. Also das mögen ja noch viele hundert Meter mehr sein oder zumindest ein ganzes Stück sicherlich.
Ja, definitiv. Also das ist auf alle Fälle bei der Stinkmorchel und den analogen Pilzarten ist das definitiv die Verbreitungsstrategie. Also da sollen Fliegen angelockt werden, die eben diese Sporenmasse dann aufnehmen und verbreiten. Ich glaube, bei den Trüffeln, da ist es tatsächlich so, dass wenn die gefressen werden, dass diese Sporen auch die Darmpassage überstehen, ne? Also die werden ausgeschieden und die Sporen sind dann keimfähig.
Genau, also vielleicht nicht alle, aber eine ganze Reihe, weil die werden ja nicht gekocht, die schaffen das dann auf dem Weg. Sporen haben ja meistens auch relativ dicke Wände, Zellwände und damit wird da ein großer Teil die Darmpassage überleben.
Also das heißt, man muss im Prinzip davon ausgehen, dass all diese Gerüche eigentlich dazu dienen, Insekten oder irgendwelche Tiere anzulocken, die die Sporen dann verbreiten. Es gibt da noch ein paar andere, also es gibt in Verbindung mit Geruch oder mit flüchtigen Substanzen da noch eine ganze Reihe von anderen Pilzen, die das als Methode verwenden für die Verbreitung. Also da habe ich hier jetzt mal aufgeschrieben, also es gibt Rostpilze, also Gattung Puccinia, an Brassica-Zehen, die den Wirt dazu bringen, eine Scheinblüte zu bilden. Und diese Pilze produzieren dann tatsächlich selbst eine Art Blütenduft, um eben Insekten zur Sporenverbreitung anzulocken. Also das geht auch so rum.
Okay.
Und ich habe gerade eben noch eine Publikation gefunden. Es gibt Pflanzen, die mit ihren Blüten Pilzfruchtkörper imitieren, also in Gestalt und Geruch, um Pilzfliegen zur Bestäubung anzulocken. Also es geht quasi auch andersrum. Das fand ich ganz abgefahren.
Aha, nee, das ist mir auch neu.
Ja, ich habe noch zwei weitere. Es gibt einen nematodenparasitischen Pilz, der die Kiefernholznematode befällt. Und dieser Pilz, der verströmt einen Kieferngeruch, also quasi den Geruch des Wirtes dieser Kiefernholznematode, um diese Nematoden anzulocken. Ganz, ganz interessant.
Geschickt.
Ja, definitiv. Und der letzte auf meiner Liste ist Rhizoctonia solani. Das ist ein Pathogen. Unter anderem an Zuckerrübe und Kartoffel. Und Rhizoctonia solani produziert flüchtige Substanzen, die die Wirtspflanze dazu veranlassen, mit den Wurzeln in die Richtung des Pilzes zu wachsen. Also das ist auch eine ganz interessante Strategie, die eben auch über Geruch im weiten Sinne, also flüchtige Substanzen, funktioniert.
Okay. Ja, auf meiner Liste stehen auch noch ein paar eher unangenehme Geruchsvarianten. Da habe ich einmal so diese Geruchsvariante Aas, alter Fisch, Aas. Da fällt mir immer so der Satansröhrling dazu ein. Und bei alter Fisch gibt es eine ganze Gruppe, die sogenannten Heringstäublinge, die also da relativ intensiv riechen. Leider habe ich da noch relativ wenig persönliche Erfahrungen damit. Was mir dann noch besser schon in den Geruchsorganen bekannt ist, das ist der Geruch nach Chlor, beziehungsweise, wenn man da sich noch nicht so viel vorstellen kann, so ein typischer Schwimmbadgeruch, Hallenbad, da sind dann eine Reihe von Helmlingen, die da den ganz intensiv diese Geruchskombination besitzen. Und schließlich noch, wir waren ja neulich mal auf so einer Exkursion und hatten da Ritterlinge gefunden und da gibt's ja so einen ganz gelb leuchtenden, gar nicht so kleinen Ritterling, den Schwefelritterling und diesen extrem intensiven Geruch, der also so chemisch und in den Büchern dann oft auch als Leuchtgas bezeichnet wird.
Ja, also der ist wirklich absolut unverkennbar. Also das ist, also selbst ich, ja, olfaktorisch ziemlich unbegabt, also selbst ich erkenne den, also der riecht wirklich, ich weiß nicht, wie Leuchtgas riecht, aber sehr, sehr nach Gas halt. Ganz, ganz kurios.
Ja.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich bin da ziemlich untalentiert, was so Gerüche angeht. Das ist mir bei diesem Pilzkurs letzte Woche auch wieder aufgefallen. Meinst du, dass man sowas trainieren kann? Also nachdem ich jetzt diese Liste hier im Internet gesehen habe mit diesen Pilzgerüchen, frage ich mich ja schon, kann man sowas gezielt trainieren?
Ja, ich glaube auf eine gewisse Art und Weise schon. Also wenn man sich immer wieder damit beschäftigt, dann trainiert das auch das Gehirn. Natürlich gibt es Leute, die besseren Geruchssinn haben und andere, die sich da viel schwerer tun. Aber da geht schon was, auf jeden Fall. Was halt wichtig ist, ist A, dass man möglichst versucht, von unten in die Lamellen reinzuriechen. Da sind die Gerüche oft am intensivsten. Und manchmal hilft es auch, wenn man die Pilzchen ein bisschen verletzt. Mhm. Also zum Beispiel, dass man am Stiel ein bisschen reibt oder auch ein paar Lamellen so ein bisschen ankratzen, dann wird der Geruch doch ganz intensiv. Und ich hatte ja vor ein paar Wochen, war das jetzt schon her, auch so eine kleine Ausstellung gehabt und da ein paar Sachen den Leuten vorgeführt. Man muss sogar sagen, selbst nach fast 2 Tagen, also nachdem wir diese Pilzchen geerntet hatten, konnte man denen noch immer wieder diesen Geruch entlocken. Bei den einen lässt es halt ein bisschen früher nach, bei anderen hält sich das länger, aber das geht schon. Nur wenn sie dann sehr eingetrocknet sind, dann ist dann meistens bald vorbei. Also dann geht bei den wenigsten noch was.
Okay. Du meinst also, es besteht noch Hoffnung für mich?
Ja. Und eine Variante, Geruchsvariante, habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen. Das sind ja diese obstartigen. Also wir hatten ja neulich auch mal wieder unseren Doppelgänger vom Ockertäubling, den Gallentäubling, in Händen, so einen gelben Pilz, der aber nicht so kontrastreich ist wie der Ockertäubling. Und der hat so eine fruchtige Komponente, ohne dass man jetzt ganz spezifisch eine Fruchtart da drin hat. Und was ich immer super finde und also mir vom Geruch ganz toll gefällt, ist der Stachelbeertäubling. Also dieser wirklich intensive, fruchtige Geruch, und den man, wo ich wirklich an Stachelbeeren denken kann. Und wenn ich die Augen schließen würde, würde ich wahrscheinlich gar nicht unterscheiden können, ob das jetzt die Stachelbeere ist oder eben der Stachelbeertäubling. Bei der Stachelbeere darf man natürlich auch reinbeißen. Beim Stachelbeertäubling sollte man das tunlichst vermeiden. Der ist leider mal wieder giftig.
Okay. Ich hatte gelesen, dass Stockschwämmchen nach frisch gesägtem Holz riechen. Das war mir ja völlig neu. Das muss ich echt mal ausprobieren. Ja. Kannst du das so bestätigen?
Nee, kann ich nicht. Also ich habe da so einen intensiven Pilzgeruch. Also diesen ganz klassischen, den haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Ja. Duft, den Steinpilz, Marone oder eben auch, finde ich, das Stockschwämmchen. Aber da fällt mir noch was ein, wo wir schon bei diesen beliebten Speisepilzen sind, natürlich noch die Pfifferlinge.
Oh ja.
Die haben ja so einen Aprikosenduft. Also der ist ja auch noch super. Also das ist so richtig, richtig lecker.
Ja, die Trompetenpfifferlinge auch. Also wenn man die sammelt und dann in die Tüte riecht, das ist der Hammer. Also die, aber die riechen nicht nach Aprikose, sondern die riechen halt nach Trompetenpfifferlinge. Also einfach so wahnsinnig toll mit einer ganz leichten Nussnote, finde ich immer. Gefällt mir wahnsinnig gut. Zum Abschluss, du hast jetzt den typischen Pilzgeruch angesprochen, den gibt es ja auch in unangenehm. Ne? Also wir waren ja neulich so in den Alpen irgendwo unterwegs, wo überall Hallimasch fruktifiziert hat. Und das war ja ein derartiger Gestank. Und ich fand, das war einfach Pilzgeruch, aber unangenehm. So richtig.
Das kann dann wirklich auch sein, genau. Der hatte so eine unangenehme Note dabei, auf jeden Fall.
Ja. Der war natürlich auch schon so ein bisschen über die Uhr, ne? Also sie waren dann schon sehr
angegriffen.
Unansehnlich, ja. Ja, also ich würde mal sagen, an der Stelle beschließen wir die Folge so langsam. Es gibt eine ganz, ganz breite Palette an Gerüchen, angenehm wie unangenehm. Ich werde ein bisschen trainieren. Und wer sich dafür interessiert, ich werde den Link mal in den Shownotes teilen. Bei 123pilze.de, diese Pilzgeruchliste ist ganz interessant. Also da kann man mal gezielt vielleicht rausgehen und mal gucken, was man so findet und da geruchsmäßig ein wenig den Pilzhorizont erweitern.
Genau, und man tut sich halt bei der Bestimmung oft sehr leicht, wenn man da schon so ein paar Impressionen hat. Und zum Beispiel auch die Leute, wenn ich bei Baumpilzen die riechen lasse zwischen dem Zunderschwamm und dem rotrandigen Baumschwamm, einmal diese angenehme Pilznote beim Zunderschwamm und dann so ein säuerlicher Geruch, also mir gefällt der gar nicht, bei dem rotrandigen Baumschwamm und zack, weiß ich schon ganz genau, welche Art habe ich hier vor mir. Also es kann wirklich helfen.
Definitiv. Ja, damit sind wir am Ende für heute. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und
ja,
bis zum nächsten Mal.
Und hoffen, dass ihr alle wiederkommt. Ciao.
Ciao.